Predigtext für heute steht im Lukasevangelium, Kapitel 18, die Verse 31 bis 43. Lukas 18, 31 bis 43. Jesus nahm seine 12 Jünger beiseite und sagte ihnen: Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich alles erfüllen, was die Propheten über den Menschensohn geschrieben haben. Man wird ihn denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn misshandeln, anspucken und schließlich auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Die Jünger begriffen nichts. Was Jesus damit sagen wollte, blieb ihnen verborgen und sie verstanden es nicht. Jesus und seine Jünger aber waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu: Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er solle stille sein. Aber er schrie nur noch lauter: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn: Was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Er folgte Jesus und lobte Gott. Und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Hauptsache gesund. Der Ausruf ist uns vertraut, gell? Ich höre ihn oft. Zum Beispiel bei einer Geburt. Ob Junge oder Mädchen, ist doch egal, Hauptsache gesund. Oder bei einem 70., 80., 90. Geburtstag. Älter werden, naja, Hauptsache gesund. Zweifellos. Gesund sein ist schön. Alle körperlichen Möglichkeiten zu haben, ist erfreulich. Tanzen, springen, laufen, sich bewegen, Farben sehen, Gerüche wahrnehmen, Geschmacksknospen auf der Zunge bewusst bei einem Gourmet-Essen. Und das alles auch noch schmerzfrei? Wer will das nicht? Niemand kann sich vernünftigerweise irgendwelche Einschränkungen für sein Leben wünschen. Klar. Doch wie hört sich dieser Spruch an für jene, die nicht gesund sind? Wie fühlt man sich, wenn man chronisch krank ist, wenn man zu den Behinderten gezählt ist? Hauptsache gesund? Hieße das dann nicht logischerweise im Umkehrschluss, wer behindert ist, wer krank ist, dem fehlt die Hauptsache? Nicht wenige Menschen denken so. Bedauernswerte Geschöpfe seien diese chronisch Kranken und Behinderten. So meinen viele. Interessanterweise hört man solch eine Einschätzung meistens von Menschen, die wenig mit chronisch kranken und behinderten Menschen zu tun haben. Wer mit ihnen hingegen vertraut wird, dem öffnen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Augen. Kürzlich durfte ich dem Referat eines Krankenhausseelsorgers mit angeschlossenem Pflegeheim zuhören. Er sprach in einer ökumenischen Versammlung über Menschenwürde in verschiedenen Zusammenhängen. Medizinisch, politisch und auch kirchlichen Zusammenhang. Er sagte, und ich muss zugeben, ich war noch so beschäftigt mit meiner Leitungsaufgabe, Moderations-, Nach- und Vorbereitung und Protokoll notieren, dass ich die ersten Minuten gar nicht so richtig wahrgenommen habe, was er sagte. Aber als er folgenden Satz sagte, da hatte er mich ganz. Trotz aller Mühen und Beschwernisse, trotz aller Hilfsbedürftigkeit, hier, gerade bei Menschen mit körperlichen Defiziten, erlebe er Leben in Fülle. Jeder Einzelne, so sagt er, sei eine Bereicherung für sein eigenes Leben. Er würde immer mehr nehmen in der Begegnung mit solchen Menschen, als er selber als Seelsorger geben könne. Und dann kam dieser Schlusssatz, der mich unseren Predigtext nochmal neu vorbereiten ließ. Was auch immer die Hauptsache für das menschliche Leben ist, sie ist nicht identisch mit körperlicher oder psychischer Unversehrtheit. Kommen wir zum Text zurück. Es wird wie meistens dort heiß gewesen sein, als Jesus und seine Anhänger am Jordan entlang in die Oasenstadt Jericho kommen. Sie sind auf dem Weg nach Jerusalem, so berichtet uns der Evangelist Lukas. Ein längerer Marsch im bergigen Gelände durch ein weites, langes, ausgetrocknetes Wadi. Über 1000 Höhenmeter steht ihnen bevor. Die Jünger hoffen darauf, dass es wohl ein triumphaler Einmarsch wird, denn das Passahfest wollen sie dort feiern und rechtzeitig in Jerusalem ankommen. Nun sind sie aber zunächst noch einmal im Jordantal, bevor dieser Einstieg beginnt, in dieser uralten Stadt am Jordan. Jericho war damals schon über 7000 Jahre alt, wie Archäologen uns belegen können. Und wie in jeder Stadt gibt es natürlich auch in Jericho Menschen am Rande. Bettler, Behinderte, Menschen, die nutzlos erscheinen. Der Blinde, von dem Lukas erzählt, ist einer davon. Jedenfalls, als er mitbekommt, wer da des Weges kommt, fängt er an zu schreien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ich schone jetzt ein bisschen meine Stimme, vorhin habe ich es gebrüllt. Ich glaube, er war so laut, dass selbst Jürgen seine Hörgeräte rausnehmen könnte und ihn sehr gut verstehen würde. Denn er tut es ja auch nicht einmal. Er tut es zweimal. Und da stellt sich doch die Frage, diesem ganzen Tross, der da vorbeizieht, darf einer so schreien? Und vor allem dann, wenn tatsächlich der verheißene Messias, der Sohn Davids, vorüberkommen sollte. Dürfen Menschen vor Gott in ihrer Not so schreien, dürfen sie lautstark Hilfe einfordern? Analysieren wir die Situation. Solange er still und bescheiden bettelnd am Wegesrand stand, konnte man ihn gut tolerieren. Da war er mit Sicherheit fest eingebunden. Ja, ich behaupte, er gehörte zum Stadtbild von Jericho, wie er da saß. Und viele, davon gehe ich aus, werden Almosen verteilt haben. Das gehörte sich so. Das ist im Judentum so Sitte, Almosen geben ist wichtig. Das ist im Christentum von Anfang an wichtig und sogar der Koran hat das ganz groß geschrieben. Aber darf man so Hilfe einfordern? Über Almosen hinaus? Zitat, die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Unverschämt schreit er stattdessen nochmal, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Dieser Mann lässt sich keinen Maulkorb anbinden. Er schämt sich nicht. Er ist also im wahrsten Wortsinne unverschämt. Und er tut auch gut daran, denn es ist, wir vergessen das nur sehr schnell, gute alte biblische Tradition, dass geklagt werden darf. Unzählige Psalmen sind Klagepsalmen. Über die Hälfte aller Psalmen sind Klagepsalmen. Über die Hälfte. Wir haben 150 Stück und über 80 Klagen. Und nur wenige kennen Lob Gottes in diesen Klagepsalmen. Klagen auch Gott gegenüber, ist also jahrtausendealte biblische Tradition. Und es ist nach biblischem Gedankengut auch legitim, konkrete Hilfe einzufordern. Nicht nur Almosen, die auch, sondern Rechtsansprüche schreibt die Tora, die Sammlung biblischer Gesetze und Regeln im Alten Testament vor, für Arme wie den blinden Bettler in Jericho. Man kann das ganze Buch Levitikus nachlesen, sogar Deuteronomium, also 4. und 5. Mose, kapitellang Sozialsteuern, Armenpflege, Witwenverwaltung, es ist alles geregelt. Man könnte fast meinen, man ist in deutschen Behörden. Es ist alles vorgegeben. Das ist gute alte Tradition, aber halt gefälligst die Klappe. Nimm das leise in Anspruch und gut ist. Das ist gesellschaftliche Haltung in Jericho. Was für ein Glück, dass uns das fremd ist. Jesus reagiert anders. Er lässt sich ansprechen. Er hört die Klage und er geht hin. Analysieren wir bitte auch diese Situation. Der Tross ist eigentlich dabei, auf der Hauptstraße vorbeizuziehen. Und ich stelle mir vor, Jesus ist da mitten eingebunden und hat auch relativ wenig Bewegungsfreiheit. Schaut euch mal so gepanzerte Fahrzeuge an, wenn der Papst oder ein amerikanischer Präsident oder so unterwegs sind, dann haben die nicht viel Spielmöglichkeiten und Bewegungsfreiraum. Jesus tritt zur Seite aus diesem Tross raus. Ich stelle mir vor, dass er sich richtig einen Weg frei machen muss, um das, was ihm die Menschen vorgeben als Richtung, zu durchbrechen. Der muss sich wirklich, und dann steht er vor ihm. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Keine Begrüßung, keine Umarmung, kein empathisches, wer bist du, wie heißt du? Und ja, ich bin wirklich Jesus und ja, der Messias, das stimmt, ich bin der Menschensohn, ich komme von Gott. Nichts. Erstbegegnung mit Jesus. Was willst du von mir? Herr, dass ich sehen kann. Auch nicht, Herr, ich liege hier seit 30 Jahren. Ich bekomme meine Almosen, ja, und ich weiß, ich war unverschämt und ich bitte um Entschuldigung, dass ich laut geworden bin. Nichts. Einfache Frage, einfache Antwort. Jesus gibt ihm, was in seiner Macht steht. Er heilt ihn. Ausgerechnet dem blinden Bettler von Jericho widerfährt diese wunderbare Heilung. Toll. Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen. Möchte ich ganz dick unterstreichen und auch überhaupt nicht relativieren durch das, was ich jetzt sagen werde. Jesus heilt. Ja, kann er. Nichts ist ihm unmöglich. Keine Krankheit ist für ihn ein Ding der Unmöglichkeit, sogar der Tod kann ihn nicht begrenzen. Nochmal 5 Ausrufungszeichen. Aber warum eigentlich nur diesen Blinden in Jericho? Und dann insgesamt noch etwas mehr als eine Handvoll anderer blinder, lahmer und aussätziger Menschen. Es gab auch in Israel zu Lebzeiten Jesu viel, 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 viel mehr, die in Not waren und die Hilfe und Heilung gebraucht hätten. Hätte er nicht viel mehr Menschen seine Wunder zuteil werden lassen können? Wenigstens überall, wo er vorbeikam. Ich behaupte, auf dem Berg der Verherrlichung, wir halten den Tabor dafür, hätte er sich problemlos, qua seiner Allmacht, in alle 4 Himmelsrichtungen ausstrecken können und wusch, wären alle Probleme dieser Welt gelöst gewesen. Das kann Gott, glaube ich, hat er aber nicht. Wenn Jesus vor allem als Wunderheiler hätte wirken wollen, es hätte, Fahrrad, Fahrrad, Kette, ne? Es hätte viele Gelegenheiten gegeben, noch mehr von seiner Heilkraft weiterzugeben. So wunderbar diese Heilungsgeschichten in den Evangelien klingen und auch sind, es sind unterm Strich erstaunlich wenige Zeichenhandlungen, wie es auch heißt, Heilungen angesichts der vielfältigen Not damals, und von der Geschichte davor und danach bis heute ganz zu schweigen. Hauptsache gesund. sind wir uns einig, das kann nicht das Hauptmotiv von Jesus gewesen sein, sonst hätte er sich anders verhalten müssen. Ist Jesus nicht gekommen, um alle gesund zu machen? Als Theologe merke ich, es muss wohl einen Begriffsunterschied zwischen gesund und heil geben. Schwierig, das zu akzeptieren. Dem Blinden in Jericho fehlt es jedenfalls an allem. Nicht nur am Augenlicht, sondern offenkundig auch ein auskömmlicher Arbeitsplatz. Stattdessen muss er am Straßenrand betteln, sicher über viele Jahre. Ihm fehlt nicht nur seine Sehkraft, sondern auch seine Lebensqualität ist erheblich eingeschränkt. Warum? Er gehört nicht dazu. Und wenn er seine Situation beklagen will, wird ihm der Mund verboten. Wir haben es gerade erlebt. Stör uns nicht. Stör nicht unser Leben. Pointiert ausgedrückt, der Blinde ist nicht behindert, er wird behindert, er wird ausgeschlossen, wirtschaftlich, gesellschaftlich, menschlich. Damit hat genau gesehen nicht nur er ein Problem, sondern auch alle anderen. Sie schaffen sich so eine Welt, in der nur die Gesunden und die Leistungsfähigen ihren Platz haben. Und aus dieser Welt kann man schneller als man denkt auch selbst ausgeschlossen werden. Ich weiß, viele sitzen hier, die das kennen. Dann nämlich, wenn bei einem selbst nicht mehr alles glatt läuft. Beispiel, wenn das Alter seine Spuren zeigt. Wenn die Seele erkrankt. Wenn der Körper nicht wie gewünscht funktioniert. Wenn ein Leben früher endet, als man es immer gedacht hat. Wenn man schwach und niedergeschlagen ist und einen die Erwartungen überfordern. Wenn es nicht an der eigenen Motivation fehlt, sondern wenn man einfach seinen Hintern nicht aus dem Quark kriegt. Kaum jemandem bleibt das alles ganz im Leben erspart. Baal nannte man in Kanaan alttestamentlicher Zeit den Gott der Stärke, einen Fruchtbarkeitsgott, der auch den persönlichen, wirtschaftlichen und politischen Erfolg garantieren sollte. Sein stärkstes Symbol: wir kennen es, ihr könnt mal euch vor der Frankfurter Börse anschauen und mal gucken, was da für ein Bronzekoloss steht. Das ist ein Stier. Kraft und Jugend, Schönheit, das verkörpert dieses Gottesbild. Für die Anhänger des Baalskultes, wir erinnern uns an diese berühmte Elia-Geschichte, stand fest, der Gott der Stärke verleiht auch uns Stärke. Manchmal denke ich, das hat sich richtig gut durchgetragen, auch wenn kaum noch einer den Namen Baal kennt. Aber die Mechanismen sind immer noch dieselben. Wie anders dagegen, jetzt wird es echt problematisch, das kann ich uns nicht ersparen, wenn die biblischen Propheten als Kontrast dazu vom leidenden Gottesknecht sprechen. Welche Herausforderungen dann ausgerechnet im militärischen Sieg der Gegner, also erst der Assyrer und dann der Babylonier, den Weg Gottes zu erkennen. Der wollte, dass ich eine Niederlage erleide. Das geht einem ganz glatt runter, ne? Und wie schwer zu verstehen, dass der Gott, der das Exil der Israeliten in Babylon dann nicht verhindert, sondern über mehrere Generationen, mindestens 70 Jahre lang, aufrecht erhält, dass ausgerechnet dieser Gott, der meine Niederlage verursacht hat und das auch noch ausdehnt, dass ich die Wende gar nicht mehr erlebe in meiner Generation, der soll der Schöpfer des Himmels und der Erde sein? Ach, wie gut, dass wir keine Israeliten sind. Sorry, Heinz, du bist ja doch noch da. Sondern vom Neuen Testament her, da uns geht es richtig gut. Denn wir haben ein jämmerliches Gottesbild vor uns, wenn wir den gekreuzigten Jesus Christus anschauen. Ein schmerzverzerrter, gequälter Mann. Passionszeit beginnt, hörte ich eingangs dieses Gottesdienstes. Der soll das Ebenbild Gottes par excellence sein. Da bin ich ja schon eher dafür geeignet. Ein Gott, der sich nicht mit Gewalt gegen Gewalt stellt, sondern sich in die Hände von ungerechten Menschen fallen lässt. Ein Ärgernis, eine Torheit, eine unglaubliche Anfechtung. wie Paulus später noch betonen wird. Kein Wunder, dass es die Anhänger Jesu zunächst nicht glauben wollen. Sie können es einfach nicht verstehen. Wie dumm von ihnen. Jesus sagt es ihnen einmal, ein zweites Mal und bei Johannes können wir sogar noch ein drittes Mal nachlesen. Sie begreifen es nicht. Die Stärke Gottes ist doch ganz klar. Paulus drückt es doch aus. Also wir können doch Sprache verstehen, wir haben doch Ohren, wir können doch lesen. Er sagt es doch, die Stärke Gottes zeigt sich in seiner Schwäche und in meiner. In Jesu Leiden verhüllt sich die Leidenschaft Gottes für das Leben. Und deshalb lässt Gott es zu, dass Jesus, der Christus, Zitat, den Heiden überantwortet wird und er verspottet und misshandelt und angespien wird und zuletzt werden sie ihn sogar geißeln und töten, wie wir in Lukas 18 lesen können. Ist doch zu verstehen, gell? Statt eines gesunden, kraftstrotzenden Stieres, oder nennen wir es heute stabile Aktienkurse oder eine gute Konjunkturlage, was auch immer wir anstelle des Baal nehmen. Ein Gekreuzigter als Symbol Gottes, das geht über meinen Verstand, damals wie heute. Sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gemeint war. O lieber Petrus, lieber Johannes, lieber Jakobus, lieber Andreas, lieber Bartholomäus, ihr seid mir so nah. Warum? Weil die Jünger offensichtlich vom Messias umfassendes Heil erwartet hatten. Das erwarten wir doch heute auch noch, oder? Kraft, Gesundheit, Erfolg, das Niederringen des Bösen. Um wie viel leichter ist das auch, das mit Gott in Verbindung zu bringen. Doch immer wieder weist Jesus in den Evangelien darauf hin, ich werde nicht der strahlende Held sein, sondern der Gekreuzigte. Mein Heil verbirgt sich in vordergründigem Scheitern. Immer wieder. Es ist ein Refrain in seiner Lebensmelodie. Am Kreuz hängt kein gesunder Strahlemann, sondern ein an Leib und Seele zutiefst verletzter Gottessohn. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und eben nicht in den gesunden, erfolgreichen, starken. So formuliert das Paulus dann in 2. Korinther 12, Vers 9. Christsein und Glaube zwischen Ohnmacht und Vollmacht. Das war das Thema unserer zurückliegenden Gemeindefreizeit. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, die immer noch neue Jahreslosung 2020. Indem Jesus sich gerade denen zuwendet, die jeder als gescheitert ansehen muss, jenen, denen die Hauptsache zu fehlen scheint, den schuldig gewordenen, den Kleingläubigen, den Kranken und Behinderten, den Blinden, den Gekrümmten und sogar den durch Habgier Behinderten, wie Zachäus, indem Jesus das tut, stellt er die Welt, wie wir sie kennen, auf den Kopf. Selig sind in seinen Augen gerade jene, die es in den Augen der Welt nicht sind. Ja klar, ist es ohne Zweifel erfreulich für den Blinden, dass Jesus ihm auch noch das Augenlicht schenkt. Das will ich jetzt auch nicht kleinreden. Doch die Hauptsache ist in diesem Text, dass er von Jesus wahrgenommen wird. Jesus nimmt ihn wahr und begegnet ihm als Mensch. Und damit gibt er ihm zuallererst mal das Wichtigste, nämlich seine Würde. Da kann der noch nicht sehen. Da hat Jesus ihm schon Würde verliehen. Der Mensch vor ihm ist nicht das Objekt seiner gleichfolgenden Wohltat, sondern er ist Subjekt. Es ist der blinde Mensch, der festlegt, was er möchte. Wie leicht wäre es gewesen, und geschieht es ja bis heute immer wieder, dass jemand in erster Linie deshalb hilft, um die eigenen guten Absichten vor sich und anderen zu zeigen. Wie oft trägt Mildtätigkeit herablassende Züge. Eben dieses typische Machtgefälle zwischen Helfendem und Hilfsbedürftigen hebt Jesus mit seiner Frage auf. Was willst du, dass ich dir tun soll? Mit dieser persönlichen Anrede des Gottessohnes wird der randständige Bettler zu einem mündigen Gegenüber. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen Wortstudie betreiben und ich nehme euch jetzt mal mit rein, weil ich davon ausgehe, dass die meisten von euch gerne Altgriechisch können. Wenn hier im Urtext steht, dass ich sehen kann, dann steht da eine Vokabel, die man auch übersetzen könnte, dass ich aufblicken kann. Also könnte man, ohne sehr frei zu werden, auch sagen, dass ich auf Augenhöhe sein kann. Das will er im tiefsten Herzen. Endlich auf Augenhöhe sein. Damit ist bereits in meinen Augen der wichtigste Schritt zu seinem Heil getan. Die wunderbare Heilung seiner Sehkraft ist dann wie eine Bestätigung für ihn und alle, die das miterleben dürften. Du bist einer, der zu Gott gehört. Du bist einer der Angesehenen Gottes. Erst jetzt, aber leider wohl nur für diesen einen Moment, erkennen das auch die Umstehenden und preisen Gott immerhin. Dauert aber nicht lange, denn in Jerusalem ist das alles schon wieder Geschichte. Und auf dem Fuß folgt die natürliche Reaktion, die sogenannten gesunden Jünger brauchen erheblich länger, bis ihr Glaube diese Tiefe bekommt. Sie werden noch einige Male begriffsstutzig sein, dabei stehen, wenn Jesus sich übrigens nur wenige Minuten später dem Obergauner Zachäus stellt, sich von ihm einladen lässt, oder wenn er dann in Jerusalem angekommen im Tempel nicht erst groß Trara und Trompetenklang macht, sondern zuallererst erstmal das Schärflein der Witwe lobt gegenüber den Gaben der Reichen. Ich sagte es schon, Jesus stellt unsere Welt auf den Kopf. Am wenigsten aber werden sie verstehen, warum Jesu Lebenshingabe das Kreuz nicht aussparen kann. Ihre Augen waren gehalten, heißt es vom Ostertag beim selben Lukas, als die enttäuschten und traurigen Jünger nicht sehen, dass der Auferstandene ihnen am selben Abend noch begleitet. Ich schließe. Zum Glück öffnen sich später die Augen der Emmaus-Jünger und nach ihnen von vielen anderen. Von dir und von mir hoffentlich auch. Zum Glück ermöglicht ihnen der Glaube eine neue Sicht des Lebens. Blindheit kann ganz unterschiedliche Formen haben. Zum Glück überlieferten sie uns dann diese Geschichte mit Jesus, damit auch uns die Augen aufgehen und wir in allen unseren Mitmenschen Mitmenschen sehen. Mitgeschöpfe, potenzielle Kinder Gottes. In den Starken und den Schwachen, den Gesunden und den Kranken. Und natürlich auch den Vitalen und den Klugen und den Reichen. Alles von Gott in gleicher Weise geachtete und geliebte Menschen. Und schließlich öffnet der Glaube auch die Augen dafür, dass wir selbst Ansehen bei Gott haben, ob wir gerade stark sind oder erbärmlich. Ob wir Erfolg haben oder gerade frisch einen Misserfolg zu verkraften hatten. Gutes bewirkt haben oder bei anderen auch schuldig geblieben sind. Hauptsache gesund? Nein. Hauptsache Gott ist mit uns. Hauptsache wir glauben das. Alles andere ergibt sich dann daraus. Gott sei Dank.